Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Sollte Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern? Die Union in der Opposition ist dafür. Auch weite Teile der FDP und der Grünen, beide ja in der Regierungskoalition. Aber die SPD, die Kanzlerpartei, die zögert. Und ein Argument, was da oft fällt, ist, dass Deutschland keine Kriegspartei werden will. Dazu sagt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Und ich glaube, wir sollten auch so ein bisschen die Angst reduzieren, dass dieses oder jenes, was Deutschland und die westlichen Staaten machen, von Russland als Schwäche oder Provokation oder Eskalation ausgelegt wird. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass das, was Moskau als Manipulation oder als Eskalation oder als Provokation sehen möchte, entscheidet Moskau alleine.
Was schwere Waffen überhaupt sind und wer die schon liefert, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Und wir schauen auf die Situation Geflüchteter in Berlin, die keinen ukrainischen Pass haben, sondern beispielsweise als ausländische Studierende in der Ukraine gelebt haben und jetzt auch vor dem Krieg fliehen mussten und deren Situation in Deutschland extrem unsicher ist.
Ja, sie sind tatsächlich komplett auf private Hilfe angewiesen, auf Spenden. Die haben keinen Cent mehr und hier mussten sie dann erfahren, dass sie auch eben keinen Anspruch auf Unterstützung haben.
Auch das unser Thema hier am Dienstag, dem 19. April. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Soll Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern oder nicht? Diese Frage wird seit Wochen jetzt schon geführt, ist mit Beginn der neuen russischen Großoffensive im Osten der Ukraine aber wieder mehr in den Fokus geraten. Vergangene Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja 1 Milliarde Euro für Militärhilfen zugesagt. Damit solle die Ukraine kaufen, was sie brauche. Und das reicht aber vielen nicht aus.
Geld klingt wie Freikaufen. Deutschland hat in der Vergangenheit im ersten Golfkrieg auch solche Dinge gemacht. Die Zeiten sind längst um. Wir müssen zum Sicherheitsgeber werden. Und das geht eben auch, indem wir schwere Waffen liefern.
Ja, das sagt Roderich Kiesewetter, Außenpolitiker der CDU, heute Morgen im Morgenmagazin. Und auch innerhalb der Ampelkoalition wird diskutiert. PolitikerInnen sowohl von den Grünen als auch von der FDP fordern, dass schwere Waffen geliefert werden. Aber wie ist eigentlich der Stand in Sachen Waffenlieferung an die Ukraine? Sprechen wir jetzt drüber mit Claudia Major. Sie ist Forschungsgruppenleiterin Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Claudia.
Hallo.
Erstmal ganz grundsätzlich, was sind denn schwere Waffen überhaupt?
Also man unterscheidet, etwas vereinfacht ausgedrückt, leichte Waffen, das ist sowas wie Maschinengewehre, von schweren Waffen, das ist sowas wie gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, Flugzeuge oder Kriegsschiffe. Und es geht jetzt, wenn man diese ganze Debatte um schwere Waffen hat, eigentlich um zwei Dinge. Es geht darum, dass die Ukraine den russischen Angriff im Donbass, diese Großoffensive, abwehren muss und abwehren sollte. Und dass sie die von Russland bereits eroberten ukrainischen Gebiete zurückerobern kann. Und das heißt dann praktisch, dass die ukrainischen Streitkräfte russische Flugzeuge oder russische Artilleriestellungen bekämpfen müssten. Und dazu brauchen sie auch schwere Waffen, also Panzer, Raketen, Artillerie, Flugabwehr. Und das ist das, was man gemeinhin schwere Waffen nennt.
Und die sind aber jetzt von Deutschland noch nicht geliefert worden.
Deutschland hat leichte Waffen geliefert, Panzerabwehr zum Beispiel, Helme und sowas, aber sie haben bislang noch keine schweren Waffen geliefert.
Und gibt es schon Staaten, die schwere Waffen geliefert haben an die Ukraine?
Ja, die USA liefern zum Beispiel, aber auch die Tschechische Republik hat alte Panzer sowjetischer Bauart geliefert, die Slowakei hat Flugabwehr geliefert. Und es ist auch nochmal interessant, darauf hinzuweisen, dass sich die NATO-Staaten Anfang des Monats geeinigt haben, dass sie mehr liefern wollen, dass sie auch schwere Waffen liefern wollen und dass sie auch westliche Ausrüstung, auf die Ukraine erst noch geschult werden müssten, liefern wollen, weil sie sagen, das ist jetzt wichtig, die Zeit drängt und wir müssen die Ukraine unterstützen. Also Deutschland ist da auch im NATO-Konsens.
Hm. Was spricht denn gegen so eine Lieferung, ja, solcher schwerer Waffen? Es wird ja immer wieder genannt, dass Deutschland damit Kriegspartei werden könnte. Kannst du das nachvollziehen?
Es gibt die Sorge, aber man kann das unterscheiden. Auch nochmal im juristischen Sinne wird ein Land Kriegspartei, wenn es selber mit Truppen beteiligt ist. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um Waffenlieferungen. Wir können auch sehen, dass andere Staaten, die USA, Großbritannien, die baltischen Staaten, die Slowakei, die Tschechische Republik, die liefern alle schon und unterstützen die Ukraine. Und es hat zumindest zu keinen weiteren russischen Reaktionen geführt. Und ich glaube, wir sollten auch so ein bisschen die Angst hinter uns lassen oder zumindest reduzieren, dass dieses oder jenes, was Deutschland und die westlichen Staaten machen, von Russland als Schwäche oder Provokation oder Eskalation ausgelegt wird. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass das, was Moskau als Manipulation oder als Eskalation oder als Provokation sehen möchte, entscheidet Moskau alleine. Das ist relativ unabhängig von dem, was die westlichen Staaten machen. Wir sollten uns vielmehr darauf konzentrieren, was unser Interesse ist und was unser Ziel ist. Und das ist meines Erachtens, dass Russland diesen Angriffskrieg, diesen Vernichtungskrieg nicht gewinnen sollte. Weil das Eskalationspotenzial, wenn Russland diesen Krieg gewinnt, die Eskalationsgefahr für Westeuropa noch viel größer ist.
Deutschland hat jetzt ja noch mal viel Geld für Militärhilfe zugesagt und ja, wie du auch schon gesagt hast, andere Waffen geliefert. Würdest du sagen, dass das an militärischer Hilfe dann nicht ausreicht für die Ukraine?
Also die Zahlungen, die die Bundesregierung jetzt angekündigt hat, die sind gut und die sind richtig. Die wirken aber erst langfristig, weil Geld bereitgestellt wird, damit die Ukraine sich Waffen später kaufen kann. Sie braucht aber jetzt akut in dieser Großoffensive Unterstützung. Und da hilft die Finanzzusage nicht. Da bräuchte es wirklich jetzt Lieferungen, wie die USA es zum Beispiel machen. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir sollten nochmal überlegen, dass die Ukraine letztlich in diesem Krieg auch unsere sicherheitspolitischen Interessen und unsere Vorstellungen verteidigt. Also die Ukraine kämpft dafür, dass Grenzen respektiert werden, dass Völkerrecht eingehalten wird, dass Souveränität respektiert wird. Das sind alles Sachen, die auch im deutschen Interesse sind. Und ich sage es nochmal, wenn Russland diesen Angriffskrieg gewinnt und die Ukraine erobert und als eigenständiges Land von der Landkarte tilgt, dann ist die Eskalationsgefahr für uns viel größer, weil nämlich dann aus russischer Perspektive die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass so ein Angriffskrieg sich ja lohnt und man mit Krieg seine Interessen durchsetzen und Grenzen verschieben kann. Das ist nicht in Europa, in dem sich Deutschland und die anderen westlichen Staaten frei entfalten und friedlich leben können. Das kann nicht unsere Zielvorstellung sein. Und deswegen sollten wir die Ukraine viel stärker auch militärisch unterstützen und befähigen.
Warum ist Deutschland oder Deutschlands Rolle in dieser Diskussion ja auch so groß hervorgehoben? Weil es gibt ja auch noch andere Länder, die bisher keine schweren Waffen liefern.
Ich denke, dafür gibt es verschiedene Gründe. Der eine ist, dass Deutschland selbst gesagt hat, dass eine Zeitenwende stattfindet. Der Kanzler hat in seiner Rede am 27.02. gesagt, dass wir in einer anderen Welt aufgewacht sind. Und wenn sich die Realität so fundamental verändert hat, wie es auch in dieser Rede beschrieben wird, dann müssten wir ja auch so handeln, als großes politisch und wirtschaftlich und militärisch starkes Land in der Mitte von Europa. Und deswegen gucken viele unserer Partner auch auf uns und sagen, Zeitenwende ist ausgerufen worden, aber was macht Deutschland jetzt praktisch? Und dann wirken die deutschen Waffenlieferungen, die wichtig sind, die Finanzzusagen, die auch wichtig sind, wirken dann aber im Vergleich zu den Ankündigungen und im Vergleich zu dem, was andere Staaten machen, sehr zurückhaltend. Sie wirken auch zurückhaltend, weil sich Deutschland bei den Energiesanktionen zurückhält. Also es entsteht zunehmend der Eindruck bei unseren Partnern, dass wir etwas zögerlich und zurückhaltend sind, da wo es uns wehtut.
Sagt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Diskussion, ob Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern sollte. Danke dir, Claudia, fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es fliehen nicht nur Menschen mit ukrainischem Pass vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine, auch Menschen, die in der Ukraine gelebt haben, um dort zu studieren oder zu arbeiten, haben das Land in den vergangenen Wochen verlassen. Meine Kollegin Luise Sammann hat in Berlin einige Geflüchtete getroffen, die dort jetzt zwar keinen Krieg mehr erleben, sich aber trotzdem nicht sicher fühlen. Darüber habe ich mit Luise vor der Sendung gesprochen. Luise, wer sind denn die Menschen, über die wir da sprechen? Also unter welchen Umständen haben die vorher in der Ukraine gelebt?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe letzte Woche zum Beispiel mit einem libyschen Arzt hier in Berlin gesprochen, der vor fast 10 Jahren vorher in der Ukraine gelebt und gearbeitet hat. Dann habe ich aber auch mit einem nigerianischen Fußballspieler gesprochen, der für ein ukrainisches Team gespielt hat. Und dann vor allem mit vielen, vielen Studierenden, die an verschiedenen Universitäten der Ukraine vorher studiert haben. Darunter Inder, Marokkaner, Senegalesen. Also wirklich ganz unterschiedliche Hintergründe, teilweise Leute, die aber kurz vor ihrem Abschluss auch standen, also schon mehrere Jahre in der Ukraine gelebt hatten und jetzt eben Hals über Kopf alles stehen und liegen lassen mussten, was sie sich hier vorher unter oft wirklich sehr schweren Bedingungen erkämpft hatten.
Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes, der den ukrainischen Kriegsflüchtlingen jetzt in Deutschland ja Schutz gewährt, gilt für die ja wahrscheinlich größtenteils nicht, weil die keinen ukrainischen Pass haben. Wie ist denn deren Status jetzt hier bei uns?
Ja, das ist genau das Problem, das du anspruchst. Deren Status ist sehr unklar hier. Nora Bretzka vom Berliner Flüchtlingsrat, die viele schwarze Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland jetzt betreut in diesen Tagen, die sagt dazu zum Beispiel:
Das sind noch sehr viele offene Fragen. Da die Massenzustromsrichtlinie besagt, dass nur diejenigen diesen Anspruch auf den Paragraph 24 haben, also temporärer Schutz für Kriegsvertriebene, die nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland zurückkehren können, wo aber nicht ganz klar ist, was wird da als Kriterien angelegt.
Genau, das Problem ist, während sich die EU sehr schnell ja auf die Anwendung der Massenzustromrichtlinie für UkrainerInnen geeinigt hat, was ja auch gut war, wurde eine konkrete Entscheidung für die Geflüchteten ohne ukrainischen Pass erstmal eigentlich vertagt. Sicher war erstmal nur, dass die bis zum 23. Mai legal in Deutschland bleiben dürfen. Und diese Frist, die wurde jetzt nochmal bis zum 31. August verlängert. Das heißt, in dieser Zeit können die Leute sich hier bei uns aufhalten und praktisch nicht ausgewiesen werden.
Das verschafft ja zumindest mal ein bisschen Luft, oder?
Ja, das schon, aber es bedeutet eben auch noch längere Ungewissheit für sie. Also bis zum 31. August wird es damit dann wohl auch keine weiteren Entscheidungen geben, wessen Herkunftsland zum Beispiel im Einzelfall als so sicher gilt, dass er oder sie dorthin zurück muss. Und in dieser Zeit sind die Menschen zwar legal in Deutschland, sie bekommen aber auch keinerlei Unterstützung im Gegensatz zu den Geflüchteten mit ukrainischem Pass. Sie können sich zum Beispiel auch kaum auf einen Studienplatz oder so bewerben, was natürlich ohnehin schwer ist wegen der Sprache. Aber vor allem wissen sie ja auch gar nicht, ob sie dann nach dem 31.8. weiter hierbleiben dürfen. Also ob es sich zum Beispiel lohnt, bis dahin Deutsch zu lernen. Ja, aber vor allem bekommen sie eben keinen Cent Unterstützung. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Wovon leben die Menschen dann hier?
Ja, sie sind tatsächlich komplett auf private Hilfe angewiesen, auf Spenden. Viele, mit denen ich gesprochen habe, die haben auch ihr ganzes Geld schon in Miete und Semestergebühren in der Ukraine gesteckt und haben davon natürlich jetzt nichts zurückbekommen. Die Unis sind zu, die haben keinen Cent mehr. Und hier mussten sie dann erfahren, dass sie auch eben keinen Anspruch auf Unterstützung haben. Und das wurde ihnen oft auf sehr unschöne Art mitgeteilt, erzählte mir zum Beispiel Ola Badi aus Nigeria.
The first day we touched down in Germany, we went to a camp just outside the train station to ask questions, seek help, camps nearby where we can rest because we traveled for 2 days. And the guy we met, he told us straight, bluntly, like, there's nothing he can do for people of color. He told us if you want food, there's food, yeah, but there's nothing he can do for people of color.
Ja, also in diesem Zelt, sagt Ola Badi, hat er zahlreiche ukrainische Geflüchtete gesehen, die dort beraten und auch versorgt wurden. Und ihm als Schwarzem wurde halt gesagt, er kann sich was zu essen nehmen, aber mehr könne man nicht für ihn tun. Er ist dann schließlich beim Tubman Network gelandet, wie viele andere auch. Das ist ein Zusammenschluss von Schwarzen in Berlin, die gezielt Geflüchtete of Color aus der Ukraine unterstützen. Also die versorgen sie eben mit Essen, versuchen Schlafplätze zu vermitteln und beraten sie auch zu ihrer rechtlichen Lage. Die Unterkünfte, die finden sie dann meist bei Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind, denn viele weiße Berliner, so wurde mir da immer wieder gesagt, die wollen diese Leute anscheinend nicht aufnehmen. Das Tubman-Netzwerk hat so in den letzten Wochen über 1500 Schlafplätze vermittelt und hat aber nach eigener Aussage jetzt wirklich große Probleme, noch weitere Hosts zu finden, sodass auch immer wieder Leute einfach mit Isomatten auf dem Boden der Räumlichkeit des Netzwerks übernachten müssen. Also das war wirklich verstörend teilweise, was ich da gesehen habe, gerade auch im Vergleich zu der großen Hilfsbereitschaft, die Geflüchtete mit ukrainischem Pass ja aktuell zu Recht erfahren.
Und überlegen dann einige von denen, mit denen du gesprochen hast, dann vielleicht doch eher wieder in ihre Heimatländer zurückzukehren?
Für die meisten ist das tatsächlich keine Option, weil sie oft schon vor vielen, vielen Jahren von zu Hause weggegangen sind, da nichts und niemand mehr auf sie wartet und vor allem aber auch die ganzen Investitionen der letzten Jahre umsonst sein würden. Also Harry aus Indien, der in der Ukraine Management studiert hat, der konnte das ganz gut in Worte fassen.
In Ukraine, I have already completely done my studies, only 2 months to finish my course. But now, in a situation, my university is closed and don't have any response from my university. I have completely paid all my fees, only 2 months to finish my final examination. And the money what I had, I spent that money to come to Ukraine.
Ja, Ari hat sein ganzes Geld ausgegeben, um in der Ukraine zu studieren. Bei anderen, mit denen ich geredet habe, war das nicht nur das eigene Geld, sondern auch das der Großfamilie oder sogar des ganzen Dorfes. Also diese Leute, die haben mir ganz klar gesagt, ohne Abschluss können wir eigentlich nicht zurück nach Hause. Und die meisten träumten wirklich davon, möglichst bald in die Ukraine zurückkehren zu können, wo sie sich auch sehr wohl gefühlt haben und dort ihr Studium zu beenden. Oder ansonsten, dass sie zumindest eine Weile in Deutschland bleiben dürfen und vielleicht hier einen Abschluss machen können. Aber das ist, wie gesagt, bisher rechtlich noch sehr unklar, ob das möglich sein wird.
Meine Kollegin Luise Sammann war das über die sehr unsichere Lage von Geflüchteten aus der Ukraine, die keinen ukrainischen Pass haben, sondern zum Studieren oder Arbeiten dort waren und die in Deutschland jetzt wenig Hilfe bekommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
1 Gramm Salz braucht unser Körper pro Tag. 5 Gramm Salz sollte unser Körper höchstens am Tag bekommen. Das ist ungefähr ein Teelöffel. Aber die Deutschen essen im Schnitt doppelt so viel Salz. Und das ist zu viel, ist nicht gut für unsere Gefäße. Und wir schauen jetzt mal, welche Alternativen es gibt. Ein japanisches Forscherteam hat aktuell sicherlich eine der weirdesten Methoden entwickelt. ProbandInnen bekamen beim Essen kleine Elektroimpulse und dadurch haben sie weniger Salz gebraucht. Das hat bei uns sehr viele Fragen aufgeworfen und die klären wir jetzt mit Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Christian, mit Strom gegen Salz? What?
The fuck. Ne? Absolut. Also diese Forschenden, die haben das so gemacht, den Probanden wurden Essstäbchen gegeben, die vorne so eine kleine stromleitende Spitze hatten. Mhm. Das Ganze war verbunden mit so einer kleinen Batterie, die Leute ums Handgelenk getragen haben, wie so eine Uhr. Also super mobil, geht auch praktisch im Restaurant. Und bei jedem Happen mit den Stäbchen gab es einen kleinen elektrischen Impuls auf die Zunge. Und das hat ausgereicht, dass die Versuchsteilnehmenden ihr Essen als 1,5-mal salziger empfunden haben. Also wenn man das umrechnet, dann könnte man mit diesen Essstäbchen 30% Salz einsparen.
Ja, aber tut das nicht weh? Merkt man das? Weißt du das?
Das ist fies, ne?
Ja, also ich finde schon. Die Vorstellung ist gruselig. Also, dass dir dein Besteck Mikrostromschläge gibt.
Ja, also es tut nicht weh. Das haben die Forschenden gesagt. Und es sind so ganz kleine Stromschläge.
Okay.
Da fangen dann die Ionen an, aufgeregt rumzutanzen. Das Kochsalz Natriumchlorid besteht ja aus positiv geladenen Na+-Ionen und negativ geladenen Cl-Ionen. Also man könnte vermuten, dass diese elektrischen Impulse einfach diese Ionen auf die Zunge bringen. Und das lässt uns dann Salz spüren.
Gut, für Menschen, die ihr Besteck nicht an eine Batterie anschließen und Mini-Impulse, Elektroimpulse bekommen wollen, wie können wir denn ohne Stromschläge zu Hause weniger Salz konsumieren?
Also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Die erste ist selber kochen, weil das meiste Salz steckt tatsächlich in Fertigprodukten. In so einer Tiefkühlpizza zum Beispiel, da ist schon die Tageshöchstmenge an Salz für eine erwachsene Person drin. Das heißt, alles, was wir danach noch essen, das ist zu viel. Die Hersteller nehmen das halt zur Konservierung, ne, um billige Zutaten noch nach was schmecken zu lassen. Also wer selbst kocht, der braucht oft gar nicht so viel Salz.
Weil man auch mit anderen Zutaten arbeiten kann.
Genau, ich habe zum Beispiel mit Julia Floss gesprochen, die ist gelernte Köchin und Food-Autorin und die rät dazu, die Geschmackssinne weise einzusetzen.
Es gibt ja 5 Grundgeschmacksrichtungen, nicht nur salzig, sondern eben auch noch süß, sauer, bitter und Umami, Umami das Herzhafte. Und Essen, das wir richtig, richtig spannend finden, das spricht eben all diese Grundgeschmacksrichtungen an und zu viel Salz würde ja die anderen dann überlagern und das wäre ja schade.
Das heißt, es gibt in der Küche schon viele Tricks, damit man gar nicht so viel Salz braucht.
Ja, und da ist es wichtig, gute Zutaten zu kaufen und sich damit mal, naja, vielleicht 2 Minuten auseinanderzusetzen. Gutes Fleisch zum Beispiel, Fisch und Gemüse. Wenn das gut ist, ne, dann haben die ja alle einen besonderen Geschmack. Den wollen wir ja haben.
So, und jetzt ist eben der Trick, die jeweils passende Garmethode zu wählen, um diesen Eigengeschmack zu betonen und nicht zu zerstören. Ganz einfaches Beispiel, Spargel. Natürlich kann ich den komplett weich kochen und da anschließend Hollandaise drüber kippen. Dann ist aber eigentlich auch egal, ob ich Spargel oder Styropor nehme. Ich kann den aber auch roh lassen oder zum Beispiel braten und dann tritt irgendwann der eigene Saft aus. Und dann brauche ich nur noch ein ganz kleines bisschen Salz, um den Eigengeschmack zu betonen.
Aber Salz ist ja auch ein bisschen Geschmacksverstärker, ne? Kann ja leckeres Essen vielleicht einfach noch leckerer machen.
Noch leckerer, ja, ja. Köchin Julia rät auf jeden Fall vorsichtig zu salzen, das schon mal. Also wir wollen ja Salz auch nicht verbieten, das ist ja geil. Also vorsichtig salzen, vielleicht sogar auch erst gegen Ende des Kochens. Gerade wenn man jetzt kein erfahrener Mensch am Herd ist, dann ist Salz wahrscheinlich immer so das Erste, was man da reinkippt, zur Sicherheit. Da sollte man aber anders rangehen.
Viele Zutaten, ein Fenchel zum Beispiel, der hat richtig Power. Oder getrocknete Tomaten, die haben ganz, ganz viel Umami. Und dann würde ich vielleicht mal mit einem Schuss Essig, mit ein bisschen Säure arbeiten, mit Kräutern, mit Gewürzen. Und wichtig, zwischendurch immer probieren, weil vielleicht hat man schon salzige Komponenten drin, wie Kapern, Speck oder Parmesan. Und dann reicht das manchmal schon. Und deswegen super wichtig, beim Abschmecken kurz mal konzentrieren, überlegen, brauche ich wirklich mehr Salz oder ist es vielleicht... Ist es vielleicht Säure? Ist es vielleicht ein Gewürz? Ist es vielleicht ein bisschen Honig? Das ist der Trick.
Und wer merkt, dass ihm das Salz irgendwie zu sehr fehlt, der muss da vielleicht mal tatsächlich kurz durch. Die Geschmacksknospen, die können sich nämlich umgewöhnen. Das ist dann so ein bisschen wie kalter Entzug für Salzjunkies. Ne? Wenn es gar nicht klappt, dann muss man... Naja, vielleicht doch hoffen, ne, dass man dieses Elektrobesteck bald kaufen kann.
Das haben jedenfalls japanische Forschende entwickelt. Essstäbchen, die mit Stromimpulsen einen salzigeren Geschmack vorgaukeln. Aber es geht auch ohne, wie Christian Schmidt hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn es nach dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ginge, dann würde die Ukraine der EU eher heute als morgen beitreten. So ein EU-Beitritt ist allerdings ein ziemlich langer Weg, zu dem unter anderem ein Fragebogen gehört. Den hat die Ukraine vor ein paar Tagen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekommen und ihn zack in nur einer Woche ausgefüllt und gestern abgegeben. Was das für ein Fragebogen ist und wie wichtig der im Prozess um einen möglichen EU-Beitritt ist, wir haben selber einen kleinen Fragebogen zusammengestellt für Tanja Börzel. Sie leitet die Arbeitsstelle Europäische Integration an der FU Berlin und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Börzel, wie umfangreich ist denn so ein Fragenkatalog? Also auf Bildern bei Twitter, gestern sind so zwei telefonbuchgroße Mappen zu sehen, in denen die Antworten stehen.
Das ist ziemlich viel. Das sind auch ziemlich umfangreiche Fragen. Und es geht erstmal darum zu prüfen, ob die Ukraine, was ihre politischen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse angeht, die grundlegende Voraussetzung für einen Beitrittskandidatenstatus erfüllt. Und das muss die Regierung umfangreich nachweisen. Und das hat jetzt die ukrainische Regierung wohl gemacht.
Was heißt umfangreich? Von wie vielen Fragen reden wir?
Das kann ich Ihnen im Detail auch nicht beantworten. Aber Sie können davon ausgehen, dass das sehr detaillierte Fragen sind, weil es darum geht, es gibt ja diese berühmten Kopenhagen-Kriterien, die Staaten erfüllen müssen, wenn sie dann der Europäischen Union beitreten wollen. Und diese Kriterien betreffen ganz viele Bereiche. Wie gesagt, wirtschaftlich, politisch, da geht es um die Frage, den Zustand Marktwirtschaft in der Ukraine. Es geht um den Zustand der Demokratie und von Rechtsstaatlichkeit. Das wird alles abgetestet, um festzustellen, dass die Ukraine auch nur annähernd die Voraussetzungen erfüllt, in absehbarer Zeit diese Kopenhagen-Kriterien auch erfüllen zu können.
Das heißt, das können noch mal ein paar tausend Fragen sein.
Es geht nicht um die schiere Anzahl der Fragen, sondern es geht darum, welche Informationen muss die Ukraine vorlegen, damit die 27 Regierungen der Mitgliedstaaten in der Lage sind, grundsätzlich zu einem Urteil zu kommen. Macht es Sinn, der Ukraine jetzt den Beitrittskandidatenstatus zu geben oder ist die Ukraine so weit weg von diesen Voraussetzungen, dass es gar keinen Sinn macht, ihr überhaupt den Status zu geben?
Das heißt, das sind dann auch nicht nur so Multiple-Choice-Fragen, sondern da muss man wirklich richtig umfangreiche Angaben auch machen.
Ja, und normalerweise dauert das also mehrere Monate, wenn nicht Jahre, diese Fragen umfangreich zu beantworten. Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat ja, als sie den Fragebogen dem Präsidenten Zelensky vor, ich glaube, 10 Tagen übergeben hat, auch gesagt, dass es hier schneller gehen könnte, weil die EU eben schon sehr eng mit der Ukraine zusammenarbeitet und weil die Umstände in der Ukraine jetzt auch andere sind. Mit Hilfe der EU wird das Land wieder aufgebaut werden, wenn dieser Krieg hoffentlich bald vorbei ist. Und das gibt natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, die Kriterien der EU zu erfüllen. Nichtsdestotrotz muss jetzt die Kommission muss die Antworten auswerten und dann eine Empfehlung an die Regierungen der Mitgliedstaaten machen. Und die müssen dann einstimmig entscheiden, ob die Ukraine so weit ist, dass es Sinn macht, ihr einen Beitrittskandidatenstatus anzubieten.
Muss man denn da auch irgendwelche Belege einreichen oder genügen da erstmal Aussagen und die werden dann unabhängig geprüft oder was läuft da?
Naja, normalerweise müssen sie natürlich schon, also wenn es zum Beispiel um den Zustand der Wirtschaft geht, ne, da werden in der Regel schon Statistiken verlangt. Aber im Falle der Ukraine ist das momentan schwer möglich, denn die Zahlen von vor ein paar Monaten spiegeln natürlich jetzt nicht den jetzigen Zustand wieder. Deswegen ist die Ukraine da auch ein Ausnahmefall und deswegen ist es meiner Meinung nach, geht es jetzt auch nicht darum, im Detail die Antworten der Ukraine zu prüfen, so wie das sonst gemacht wird, sondern die Staats- und Regierungschefs müssen sich grundsätzlich dazu verhalten, ob sie den Wiederaufbau der Ukraine mit einer Beitrittsperspektive verbinden möchten oder eben nicht. Das ist also auch vor allem eine politische Entscheidung.
Ich wollte schon sagen, weil wirtschaftlich kann man ja jetzt überhaupt keine, ein Land im Krieg kann ja gar keine Perspektiven im Grunde genommen gerade irgendwie geben. Ne?
Genau. Es gilt auch für das politische System. Also der Demokratisierungsprozess in der Ukraine ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen, aber die Ukraine hatte vor dem Krieg massive Probleme, auch was Rechtsstaatlichkeit angeht, was Korruption angeht. Selenskyj hatte ja versprochen, da entschieden gegen vorzugehen, aber das ist natürlich auch nur bedingt vorangeschritten.
Kann man denn so einen Fragebogen überhaupt in einer Woche vernünftig ausfüllen?
Naja, also wie gesagt, nein, natürlich nicht. Das ist sehr umfangreich. Aber der Punkt ist ja auch, das ist eine politische Frage. Die Staats- und Regierungschefs müssen sich einigen. Und es gab ja in der Vergangenheit auch große Skepsis gegenüber überhaupt einem Assoziationsabkommen mit der Ukraine. Also Länder wie die Niederlande waren ja selbst gegen ein Assoziationsabkommen. Das heißt, das wird nicht einfach. Also das ist schon eine grundsätzliche Frage, die nicht davon abhängen wird, wie ausführlich jetzt die Ukraine diese Fragen beantwortet hat. Es wird ja immer wieder betont in der Ukraine, es geht nicht nur um die Unabhängigkeit einer demokratischen Ukraine, es geht hier um Freiheit und Demokratie in Europa. Es geht also auch um unsere Freiheit. Und das sind natürlich schon sehr starke symbolische Argumente, die es Mitgliedstaaten schwer machen wird, sich grundsätzlich gegen eine Beitrittsperspektive der Ukraine auszusprechen. Und es geht ja, wie gesagt, jetzt erstmal nur um den Kandidatenstatus. Ne? Und das muss man auch immer wieder klar machen. Es ist ein mehrstufiger Prozess. Den Status erstmal zu bekommen, ist ein erster wichtiger Schritt. Aber der nächste Schritt wäre dann eben dahin zu kommen, wenn der Status da ist, können wir Beitrittsverhandlungen eröffnen und das kann Jahre dauern. Denken Sie an einige der Westbalkanstaaten, die haben den Kandidatenstatus schon seit 20 Jahren und da werden keine Beitrittsverhandlungen eröffnet. Also das ist kein Automatismus, will ich sagen. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da irgendwelche Prognosen abzugeben, wann denn nun die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beginnen würden und wann denn dann an deren Ende die Ukraine der EU beitreten würde. Das können Jahrzehnte sein, je nachdem, wie sich dann der Wiederaufbau der Ukraine gestaltet. Da wage ich keine Prognose abzugeben.
Sagt Tanja Börzel von der FU Berlin über den Fragebogen, den die Ukraine jetzt ausgefüllt hat, um dem Ziel, irgendwann EU-Mitglied zu werden, vielleicht ein Stückchen näher zu kommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, wir hatten langes Wochenende an Ostern. Endlich mal lange ausschlafen. Ja, wenn da nicht die Katze wäre, ne? Die um 5 Uhr morgens Randale macht, weil sie Hunger hat. Vielleicht kennt ihr das. Zwei Forscherinnen geben in einem Artikel auf The Conversation jetzt Tipps, wie man es Katzen abtrainieren kann, früh morgens auf der Matte zu stehen und was zu futtern haben zu wollen. Haben wir uns gefragt, geht das wirklich? Und wenn ja, wie? Und wir haben bei Petra Twadokos nachgefragt. Sie ist Katzenpsychologin. Petra, können wir es Katzen wirklich abgewöhnen, uns morgens um 5 zu wecken und nach Futter zu fragen?
Mit Disziplin geht das. Nämlich mit der Disziplin, dass wir nicht mehr darauf reagieren und ihnen nicht mehr das geben, was sie gerne hätten.
Das klingt aber erstmal nach einer langen Durststrecke, dass man trotzdem immer erst geweckt wird und dann nicht reagieren darf und sich einfach wieder umdreht. Oder wie würdest du vorgehen?
Richtig, genau so ist es. Denn die Katze macht das ja nur, wenn sie bereits Erfolg damit gemacht hat. Und wenn sie einmal Erfolg gehabt hat, macht sie es natürlich immer wieder. Die meisten Halter machen ja leider den Fehler. Die Katze quengelt, damit ich meine Ruhe habe, stehe ich halt auf, dann kriegt sie was zu fressen. Und was kommt bei der Katze an? Super, hat funktioniert, mache ich ab jetzt immer. Und wenn es mal nicht funktioniert, da muss ich wahrscheinlich penetranter werden. Dann hat sie mich nicht gehört und schläft einfach weiter. Das geht nicht. Also werde ich lauter und drängelnder.
Klingt wie bei einem Kind.
Richtig. Und das muss man dann leider aussitzen.
Wie lange würde denn das Aussitzen dauern? Wie lange muss ich das durchhalten, bis meine Katze das versteht und nicht mehr quengelt?
Wir haben es mit Lebewesen zu tun und jedes Lebewesen ist genau wie jeder Mensch anders. Jeder hat ihre eigene Persönlichkeit, bei der einen kommt es eher an, der andere ist eher hartnäckig und versucht es immer wieder. Das kann man so einfach nicht sagen. Also wie gesagt, der Fehler ist eigentlich, dass man überhaupt schon drauf eingestiegen ist. Wenn man das nämlich nicht tut und die Katze merkt, bringt mir nichts, erst wenn der Mensch freiwillig aufsteht, dann habe ich das Glück und bekomme was, dann kommt die gar nicht auf die Idee, halt, ne, immer wieder zu quengeln. Aber wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, dann hilft wirklich nur Konsequenz, um ihr zu zeigen, so, ab jetzt funktioniert es dann nicht mehr.
Das heißt Konsequenz, aber also ich meine, aus meiner Perspektive, aus KatzenhalterInnen-Perspektive ist das ja verständlich. Man möchte gerne seine Ruhe haben und einfach ein bisschen länger schlafen. Aber ist das auch ja vertretbar, Katzen so ein Verhalten abzugewöhnen, nur weil einem das selber nicht in den Kram passt?
Also es muss immer die goldene Mitte sein. Also man sollte die Interessen aller Lebewesen berücksichtigen, sowohl der Vierbeinigen als auch der Zweibeinigen. Das heißt, die Katze, wir sprechen jetzt wahrscheinlich auch in erster Linie von Wohnungskatzen, die Katze muss tagsüber und in diesem Fall vor allen Dingen auch abends nochmal richtig ausgelastet werden. Das heißt, mit der zu spielen, in Anführungsstrichen, die etwas müder zu spielen. Wenn die natürlich den ganzen Tag geschlafen hat, dann ist die nachts aktiv und das ist eben nicht Sinn der Sache, sondern sich dann abends nochmal mit ihr beschäftigen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel Futterbröckchen zu verstecken, die sie dann nachts suchen kann. Oder es gibt das berühmte Katzenfummelbrett, was man dann bestücken kann mit Leckerchen, sodass sie nachts sich selber beschäftigen kann, indem sie die dann da rausangelt. Also da sollte man auch dann auf die Katze eingehen und nicht nur sagen, nein, will ich nicht, mache ich nicht, sondern dass eben die Interessen von allen gewahrt werden.
Was wäre denn so ein vertretbarer Zeitraum? Also ich denke an morgens. Wie lange kann ich dann warten, wenn ich das schaffe, konsequent zu bleiben und meine Katze zu ignorieren? Dann lernt die das vielleicht irgendwann. Aber wann ist dann doch der Zeitpunkt, wo es wirklich auch zum Katzenwohl natürlich beiträgt, dass sie dann doch auch gefüttert wird?
Das ist halt immer so schwierig zu sagen, weil genau wie Katzen unterschiedlich sind, sind ja auch Menschen unterschiedlich. Der eine muss zur Arbeit, der steht sowieso morgens früh auf. Der andere hat aber vielleicht Urlaub, möchte bis 10 Uhr schlafen. Dann wird es natürlich schon etwas schwieriger, vor allen Dingen, wenn die Katze gewöhnt ist, dass er ansonsten arbeiten geht. Also das ist immer ganz schwierig zu beantworten. Dann kommt es auch immer noch auf die Katze an. Wie jung ist die Katze? Kitten sind da natürlich noch lebhafter und lebendiger als jetzt eine Erwachsene oder sogar schon eine Seniorenkatze, die selber gerne viel schläft. Aber Katzen schlafen in der Regel eben sehr viele Stunden und man muss dann einfach gucken, dass man die tagsüber auslastet und deswegen geht es dann einfach darum, das in andere Bahnen zu lenken und dass die Katze sich so dem Rhythmus, dem Lebensrhythmus und auch dem Tagesrhythmus des Menschen etwas anpasst.
Wie wir Katzen abgewöhnen können, uns morgens früh zu wecken, also ganz früh, ne, weil sie Hunger hat. Und ob wir das überhaupt machen sollten? Katzenpsychologin Petra Twadokus hatte Antworten für uns.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.